Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und einem Buch gleich zu dieser Künstlerin. I don't like your little games, don't like your tilted stage. In dieser Woche gibt sie die ersten drei Konzerte in Deutschland im Fußballstadion in Gelsenkirchen, Taylor Swift. Und sie wird laut Setlist auch diesen Song spielen, Look What You Made Me Do. Und voll dran angelehnt, ein bisschen anders geht, Look What She Made Us Do. Schau, was sie mit uns macht. So der Titel des Buches über Taylor Swift, das Anne Sauer geschrieben hat. Sie ist Moderatorin, Podcasterin, Literaturkritikerin, teilt mit Taylor Swift das Geburtsjahr 1989 und mit Abermillionen ihrer Fans die Faszination für die derzeit wohl berühmteste Musikerin der Welt. Wir lassen uns erzählen, was Taylor Swift bei Anne Sauer alles angestiftet hat. Sie ist zu Gast zum Wochenstart der Lesart. An dieser jungen Frau kommen wir derzeit kaum vorbei, in dieser Woche vor allem in Gelsenkirchen nicht, wo Taylor Swift drei Stadionkonzerte gibt. Swiftkirchen wurde die Stadt schon umgetauft, aber Taylor Swift ist inzwischen längst weit, weit mehr als nur eine erfolgreiche Musikerin, eine weltweite Ikone weiblicher Selbstermächtigung, ein Netz-Megaphänomen mit fast 300 Millionen Followern, 26 Milliarden Streams, allein im vergangenen Jahr. Eine AAA-Celebrity, deren Anwesenheit beim amerikanischen Super Bowl den Sport nahezu verdrängt hat. Und ja, auch als Milliardärin, die jeden Dollar wirklich selbst verdient hat. Der deutsche Buchmarkt will hier logisch mittun. Seit Januar gibt es allein 31 Titel zu Taylor Swift. Meistens sind es ausländische. Aber dieses deutsche haben wir uns ausgesucht. Dieses deutsche Buch pünktlich zu den deutschen Auftritten, genauer gesagt morgen, erscheint. Look What She Made Us Do. Geschrieben von Anne Sauer, einer Journalistin, Podcasterin, Literaturkritikerin, bekennender Swiftie ist sie auch noch. Letzte Woche waren wir hier im Studio verabredet. Willkommen im Deutschlandfunk Kultur. Guten Tag, Frau Sauer.
Hallo, ich freue mich sehr.
Fangen wir mit einer privaten Szene von Ihnen an, die Sie in Ihrem Buch beschreiben, Frau Sauer. Am 21. Oktober 2022 verlassen Sie eine Party auf der Frankfurter Buchmesse. Bisschen angeschickert, aber überglücklich, weil Sie einen Award, einen Preis für Ihre Arbeit bekommen haben. Es ist 3 Uhr nachts. Aber Ihr Handywecker, der ist auf 6 Uhr gestellt, weil dann das neue Album von Taylor Swift veröffentlicht wird. Und das heißt ausgerechnet noch, What Keeps You Up at Night, also was hält dich nachts wach? Erzählen Sie mal, wie war das denn in aller Frühe, nach 3 Stunden Hotelschlaf mit den neuen Songs von Taylor?
Das war wild. Also das Album heißt Midnights und das war das Motto, was Sie eben so schön zitiert haben, What Keeps You Up at Night. Und genauso habe ich mich auch gefühlt. Ich hatte das Gefühl, gar keinen Schlaf in den Knochen zu haben, aber das brauchte ich auch gar nicht. Ich habe mich dann in so einer ganz besonderen Stimmung, in der ich da war, nämlich diese Glückseligkeit, aber auch diese krasse Gefühlslage von damals in diese neuen Songs reingelegt, so richtig. Also das war schon was ganz Besonderes, als hätte sie nur zu mir gesungen in dem Moment.
Als ich diese Passage in Ihrem Buch las, musste ich melancholisch lächeln, dachte an mich, wie ich drauf hingefiebert habe. Anno Dux in den 1970ern, wenn im Radio das erste Mal das neue Pink Floyd Album gespielt wurde. Aber Frau Sauer, da war ich 14 und Sie sind dann jenem Abend 32, eine erwachsene Frau mit geistig-intellektuellen Beruf, die ihr Leben erfolgreich und selbstbestimmt managt. Und dann kommt Taylor und Sie werden ja zum bibbernd zappelnden Teenager. Ich meine, was macht die Frau mit Ihnen?
Aber ist es nicht toll? Also ich finde das immer wieder schön, dass ich das kann. Und dass Taylor Swift oder ne, diese Größe, die sie hat, diese Musik, die mir so viel bedeutet, oder uns Swifties, wie wir uns ja nennen, dass sie das kann, dass wir uns auf Knopfdruck wirklich in so eine Nostalgie bewegen und in so eine Bibberigkeit und so ein Bauchkribbeln. Also ich finde, das ist ein Geschenk. Das ist einfach schön.
Look What She Made Us Do, so heißt Ihr Buch, angelehnt an einen Song, und in 13 Kapiteln fächern Sie das Phänomen auf, so den Wahnsinnserfolg, die Ikonisierung, diese unglaubliche auch künstlerische Produktivität, den Celebrity-Hype natürlich auch. Gibt es für Sie eigentlich so einen zentralen Punkt, von dem aus sich erklären lässt, so warum Hunderte von Millionen Menschen auf der ganzen Welt diese Frau so verehren?
Ich habe für mich eine Antwort gefunden. Für mich ist es ihr Talent, dass sie mit ihren Songs, ihren Lyrics und ihrer Bereitschaft, sich so persönlich zu zeigen und so verletzlich zu zeigen und so ehrlich zu zeigen, dass sie damit den Nerv von so vielen Menschen trifft, weil das ist, glaube ich, das, was wir uns oft wünschen, dass da Menschen vor uns stehen und keine Maschinen und keine Roboter, die irgendwie nur performen, das Performance wegen, sondern um wirklich auch eine Story zu erzählen und was rüberzubringen. Und sie greift da ganz, ganz viel auf, was so viele Millionen Menschen auch fühlen. Das ist was Zeitloses, was Allgegenwärtiges und das ist ihr allergrößtes Talent.
Es werden ja auch Vergleiche gezogen so zu anderen weiblichen Musikikonen, so Janis Joplin und so Madonna, Whitney Houston, Beyoncé oder Adele. Auch allesamt super starke Frauen, Role Models, auch tragische. Janis und Whitney sind gestorben. Aber jetzt mal abgesehen jetzt vom Markterfolg, der natürlich alle anderen übertrifft. Was unterscheidet Taylor Swift hier oder vervollkommnet sie die Reihe vielleicht so als Triumph? Selbstbewusst, selbstermächtigter Weiblichkeit?
Also was unterscheidet sie? Ich möchte ganz gerne einfach sagen, sie ist in einer Sache die Beste, und zwar in Taylor Swift zu sein. Ich glaube, sie beherrscht gerade etwas, was vielleicht viele vorher so noch nicht hatten im Bereich Pop, Popmusik, Pop-Ikone. Das ist die Nachhaltigkeit ihres Erfolgs, dass sie schon so lange dabei ist und auch noch keine Anstalten macht, diese Bühne zu verlassen. Und dass sie eben nämlich mit ihren 34 Jahren, sie ist ja genauso alt wie ich, dass sie all ihre Eras, so heißt es ja, der Vergangenheit, so sehr feiert und zelebriert und die nicht einfach so nur nebenher laufen lässt. Und sie selbst feiert aber auch andere Künstlerinnen und betont immer wieder, dass Platz für alle ist und dass es nicht wichtig ist zu gucken, was, ja, wer ist besser, ne? Also wir haben so dieses Bedürfnis, die eine, die Beste zu finden, aber sie macht einfach ihr Ding.
Ja, man muss sich auch immer klar machen, dass es wirklich Eras, also Eras gibt, ja, wenn es überhaupt einen Plural, einen richtigen gibt. Ich meine, sie hat mit 14 angefangen, sozusagen ihr schon ihre ersten Songs zu schreiben, hat ihren ersten Plattenvertrag. Jetzt sind 20 Jahre vergangen und sie ist die erfolgreichste Künstlerin der Welt. Es gibt zwei Momente, in denen ich mich in Taylor Swift, ja, doch verknallt habe. Der eine war in dieser tollen Netflix-Doku Miss Americana, als sie sich entscheidet, vor Donald Trump zu warnen. Und sie sitzt inmitten, man sieht sie da so mitten in einer Entourage von Beratern, Managern, die alle sagen, oh Taylor, mach das bloß nicht, das ist riskant, dir laufen die Fans weg, nur noch halbvolle Stadien. Und sie nur, ist mir doch egal. Ja. Gegen diesen Typen muss man vorgehen. Und sie zieht das dann auch durch. Und in diesen Tagen und Wochen denke ich oft, wenn Taylor Swift jetzt im Wahlkampf sagen würde, wählt, wen ihr wollt, aber nicht diesen Trump. Sie hätte vielleicht sogar die Macht, ihn zu verhindern. Was glauben Sie?
Definitiv. Also sie hat sich, wie Sie sagen, ja schon mehrmals gegen ihn positioniert und klar auch für die Democrats-Seite. Sie vertritt ihre Werte ganz deutlich. Und es ist natürlich bei ihr so, dass sie nicht, also sie hat dieses Risiko, es geht nicht nur um die Stadien, ich glaube, das wäre ihr nicht so wichtig, aber es geht auch um Drohungen. Ne? Also sie bekommt natürlich auch Probleme, wenn sie gegen die Republicans aussagt, in Anführungszeichen. Aber die Frage ist, wird sie da noch was machen? Wir hoffen es alle sehr, aber ich kann es nicht vorhersehen. Mhm. Das ist ganz schwierig.
Mein zweiter Verknallmoment, als sie mein Herz definitiv erobert hat, war dieser Albumtitel, The Tortured Poets Department, die Abteilung der gefolterten Dichter. Das ist für mich reine Literatur, ja, herrlich. Und dann habe ich angefangen, ihre Texte zu lesen. Und diese Lyrics, die sind wirklich Poesie. Das ist ästhetisch so gut. Und sie hat mittlerweile sogar in der akademischen Welt diesen Nimbus. Da gibt es Seminare über sie als Dichterin, ne?
Ja, ja, total. Das ist Wahnsinn. Ich finde es super. Also sie ist nicht die Einzige. Das ist ja so ein tolles Mittel mittlerweile, dass man sich so an die Musik widmet oder richtet, um da Lyrik zu vermitteln und zu analysieren. Und sie ist auf jeden Fall eine von denen, die da jetzt ja, die in ihrer Academic Era sich befinden. Ja, zu Recht.
Als Künstlerin von solchem Rang, da muss man aber auch Kritik aushalten. Ein Kapitel ihres Buches ist auch so überschrieben. Da analysieren sie allerdings eher so, ja, die meist männlichen Kritiken. Und wenn einer schreibt, ja, die Musik von Taylor Swift, die sei ja, ja, doch, aber eher so ein bisschen langweilig, ein Song klingt wie der andere, sie schreibt sie wie am Fließband. Da schnappt der Fan Cerberus in Ihnen, Frau Sauer, aber sowas von zu. Sie schreiben von unwiderstehlichen Ohrwürmern für alle Generationen. Ich muss gestehen, ich habe mir bestimmt jetzt 20, 30 Songs angehört und ich habe nicht so viel im Ohr behalten. Ich meine, gut, ich bin vielleicht ein alter, vernagelter Rockoper, aber gibt es da so eine Generationen-Gap irgendwo? Also Swifties finden jeden Song fantastisch und für die Ewigkeit und dann gibt es die mäkligen Musikkritiker, die sagen, naja, die schreibt sie zu viel und zu schnell. Und
ja, das ist auch eh super. Sie schreibt zu viel und zu schnell, das liebe ich auch. Also ich glaube schon, dass es einen Generationsgap gibt. Das liegt ja aber auch vor allem an der Produktion der Musik, ne? Also was ist das für ein Genre? Das würde ich schon sagen. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm. Also ich laufe auch nicht durch die Welt und sage, ihr müsst alle Taylor Swift hören und das lieben. Aber sie haben ja eben auch schon so wertschätzend gesagt, dass die Texte für sich stehen. Und es gibt auch super viele Coverversionen von Taylor Swift und andere merken dann gar nicht, dass es Taylor Swift ist, weil sie die Texte so toll finden. Und dieser Mythos, dass alle Swifties alle Songs bedingungslos lieben, den Zahn kann ich ihnen mal ziehen. Also es gibt eine heimliche Liste in meinem Kopf mit Songs, die ich immer skippe, aber da reden wir jetzt mal nicht drüber.
Ich meine, Sie legen Ihr Buch sehr persönlich an. Also es ist im Prinzip auch eine kleine Autobiografie, ne? So Ihre eigenen Vita, Ihre eigenen auch weiblichen Geschichte sozusagen, wie Sie sich emanzipiert haben. Und da gibt es eine Passage aus Ihrem Buch, die ich mal vorlese, weil sie mir so gut gefällt. Also ziemlich am Ende. Also ich finde Sie, also Taylor Swift, arschcool, schreiben Sie. Ich zitiere aus Ihrem Leben und Ihren Lyrics, als wären es Bücher, die ich immer wieder lese. Ich bin mit ihr groß geworden. Was ich für Taylor und ihre Musik empfinde, ist also nicht nur Liebe, sondern vor allem Dankbarkeit. Das finde ich richtig rührend. Wären Sie eine andere Frau geworden ohne Taylor? Wofür sind Sie dankbar?
Das bestimmt, ja. Also ich bin dankbar vor allem für ihre Reputation Era. Das kann ich so ganz klar wirklich festmachen, weil da ist für mich ein Schalter umgelegt worden. Sie hat sich auf einmal positioniert als Frau, die eben nicht mehr alles mit sich machen lässt. Und ich glaube, das war für mich wichtig in dem Prozess. Und sie hatten ja auch eben gesagt, mein Fandom schnappt zu, wenn es um die männlichen Kritiker geht. Das ist allgemein einfach ein Prozess, dass ich durch ihre Musik und durch diese Haltung, die sie verkörpert, nämlich dieses Stolz auf der Bühne stehen und sagen, ey, das sind meine Songs, über mein Leben, ich mache, was ich will und wem das nicht passt, okay, fair enough. Das war für mich sehr wichtig und das zieht sich auch so ein bisschen durch meinen Alltag, ja klar, auf jeden Fall.
Sie machen am Ende so eine kleine Sicht, was wird denn in 13 Jahren sein, ne? Und es ist wirklich eine interessante Frage. Ich habe immer gedacht, ich bin mal gespannt, wann sie anfängt, Texte zu schreiben, die jetzt mal nicht von irgendeinem Girl handeln, das verlassen wird, oder irgendeinem blöden Kerl oder irgendeiner existenziellen Krise von jungen Frauen, wenn sie sich entschließt, mal über Politik, über soziale Probleme, das Elend in der Welt, über Krieg oder was, mit ihrer lyrischen Kraft, ne? Das könnte mächtig wirken. Wo sehen Sie, würden Sie am liebsten sehen in 13 Jahren?
Also ich will sie gerne ergänzen, weil sie macht das ja teilweise schon tatsächlich. Mhm. Sie verpackt es nur ganz geschickt. Jetzt könnte man sagen, naja, wenn das nicht offensichtlich die Texte sind über diese Themen, dann kriegt das ja niemand so richtig mit, außer er oder sie ist Swiftie. Aber sie hat schon die Tendenz in den letzten Jahren gezeigt, dass sie sich mit allgemeinen Themen beschäftigt, nämlich Politik, nämlich mit Verlust. Sie hat zum Beispiel durch Folklore und Evermore, das waren so zwei Alben, vor allem Folklore hat sie auch Depressionen angesprochen, Mental Health, das kommt auch in dem Tortured Poets Album vor. Es geht auch um Pflegepersonal während der Corona-Pandemie. Also da sind schon, die nimmt wahr, was um sie herum passiert. Und ich kann mir vorstellen, dass sie sich in Zukunft dann noch mehr drauf stürzt. Ich sehe sie in der Zukunft aber tatsächlich noch mehr im Filmbereich. Also sie hat schon so Andeutungen gemacht, dass sie hat auch ein Drehbuch schon verkauft, auf das wir alle schon sehnsüchtig warten, dass es verfilmt wird. Und vielleicht ist sie eher so in die Richtung unterwegs, noch mehr Entertainment, aber vielleicht verknüpft sie das ja.
Meine Lieblingsvision ist, wo sie schreiben, Taylor Swift wird Romanautorin.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Ihr Buch ist ab morgen im Handel, Frau Sauer. Übermorgen wird Gelsenkirchen offiziell zu Swiftkirchen. 3 Konzerte auf Schalke im Fußballstadion, die große The Era World Tour, die natürlich auch wieder alle Rekorde bricht. Und Sie sind dabei, oder?
Auf jeden Fall.
Look What She Made Us Do über Taylor Swift. Das ist das Buch von Anne Sauer, erscheint im Rowohlt Verlag. Vielen Dank für Ihren Besuch hier im Deutschlandfunk Kultur, Frau Sauer.
Danke Ihnen.
Aber Sie sollen uns noch ein paar Worte sagen zu The Albatross, ein Lied von Taylor Swift, das auch zu unserer Playlist hier im Programm gehört. Das wollen wir nämlich jetzt spielen. Was verbinden Sie denn mit diesem Song, The Albatross?
Ja, oh, das ist ganz, ganz schön, dass Sie das ausgesucht haben. Das ist ein tolles Beispiel für die Kunst von Taylor Swift, wie sie mit Perspektivwechsel umgeht in ihren Lyrics. Und The Albatross ist ein Lied, das sie mit ganz viel Feinsinn jetzt sich anhören dürfen und danach am besten nochmal die Lyrics nachlesen können, weil es ein Überraschungselement hat und sich beschäftigt mit, wie wird eine weibliche Person dargestellt und wahrgenommen.
Dankeschön nochmal dafür. Und wie gesagt, das Gespräch mit Anne Sauer haben wir letzte Woche aufgezeichnet, noch vor dem Attentat auf Donald Trump.
Wise men once said, our death to the candle rose by any other name is a scandal. Caution's issue, he stood shooting the messengers. They tried to warn him about her. Cross your thoughtless heart, only liquor anoints you. She's the albatross, she is here to destroy you.
Die Lesart im Deutschlandfunk Kultur, wo wir Ihnen jetzt wieder gute akustische Literatur vorstellen. Ein Thriller heute aus Großbritannien, in dem aber erstmal viel geschlafen wird. Die Information nämlich, dass ein Mensch im Durchschnitt 33 Jahre seines Lebens verschläft, brachte den Autor Matthew Blake auf die Idee zu seinem Krimi Anna O. Das Buch erschien in 30 Ländern weltweit, wurde zum Überraschungsbestseller auch bei uns. Und jetzt gibt es dazu eine Lesung als Hörbuch und Tobias Wenzel hat gern gelauscht und zwar hellwach.
Ist uns allen bewusst, was wir im Schlaf tun? Können wir dafür strafrechtlich belangt werden?
Das sind die Fragen, die über Matthew Blakes gesamtem Thriller Anna O. schweben. Es ist die fiktive, aber durch reale schlafmedizinische Fälle inspirierte Geschichte einer jungen Journalistin, die zwei Kollegen auf einer Eventfarm in England mit einem Küchenmesser ersticht und danach in einen jahrelangen Schlafzustand verfällt, das sogenannte Resignationssyndrom.
Wo hört das Bewusstsein auf? Wann beginnt der Schlaf?
Hat Anna den Doppelmord in vollem Bewusstsein begangen oder als Schlafwandlerin? Ihr kann nur der Prozess gemacht werden, wenn sie wieder aufwacht. Das soll der Psychologe und Experte für Schlafmedizin Benedict Prince im Auftrag des britischen Justizministeriums erreichen. Ausgerechnet in Zusammenarbeit mit seiner Ex-Frau Clara, jener Kriminalbeamtin, die nach dem Doppelmord zuerst am Tatort eintraf. Ein Doppelmord, der letztlich die Ehe von Clara und Benedict zerstört hat und jene von Annas Eltern Richard und Emily.
Emily spürt ihn bis heute. So klar und deutlich wie jedes andere Gefühl in ihrem Leben. Den Moment, als die Hoffnung starb.
Während Benedict durch Berührungen, das Ansprechen und das Abspielen von Musik versucht, Anna zurück ins Leben zu holen, wird er vom Justizministerium überwacht und von einer Bloggerin beobachtet, die Annas Notizbuch gestohlen hat und darin fasziniert einen Eintrag aus der Mordnacht liest.
Neben mir höre ich eine Stimme. Die Stimme einer Frau. Schlangengleich, lüstern. Ihre Einflüsterungen bohren sich in meinen Kopf. Dies ist meine endgültige Rache. Es gibt kein Zurück. Drei Wörter sind der Auftakt zu meinem Neuanfang. Sie müssen sterben.
Matthew Blake versteht es meisterhaft, die Spannung zu erhöhen, indem er unaufhörlich die Perspektive wechselt. Psychologe Benedict besucht Annas Mutter Emily und erfährt von ihr, dass Anna schon als Kind geschlafwandelt hat.
Es war kurz nach 2 Uhr nachts, als ich in die Küche kam. Was genau sahen Sie dort? Unser Hund, Buttons, lag in einer Blutlache auf dem Boden. In seinem Körper steckte ein Küchenmesser. Anna stand daneben.
Das Sprecherensemble aus Anne Dürr, Vera Telz, Tanja Geke und Oliver Siebeck überzeugt auf ganzer Linie. Man nimmt ihnen jedes Wort ab, wird immer tiefer in Geschichte und Figuren hineingezogen und fühlt sich bald schon selbst als besessener Ermittler auf der Suche nach der oder dem wirklich Schuldigen. Benedict gelingt es schließlich, Anna aus ihrem Schlaf zurückzuholen.
Wie geht es Ihnen jetzt, Anna? Ganz allmählich öffnen sich die Augen. Ich sehe das Weiß und die smaragdgrüne Iris um die glänzend schwarzen Pupillen. Annas fleckige Haut ist papieren. Noch hat sie keine Stimme. Der Hals ist zu trocken und eingerostet von der langen Sprechpause. Doch ihre Augen blinzeln so lange, bis sie mich wahrnehmen.
Bald versteht Benedict, dass es auch für ihn lebensgefährlich wird. Seine Chefin an der Londoner Klinik für Schlafmedizin wird zu Hause ermordet und er entdeckt die Leiche.
Ich kauere mich neben sie, versuche zu verstehen. Das Messer wirkt so nichtssagend und unwirklich, es wiegt so wenig. Ohne nachzudenken, nehme ich es in die Hand.
Benedict wird selbst zum Verdächtigen. Zu Recht? Anna O. ist ein hochspannendes Hörbuch voller spektakulärer Wendungen. Es lässt uns schauderhaft fragen, ob auch wir möglicherweise schlafwandelnd Schreckliches tun könnten. Oder, wie es Anna formuliert,
das, wovor ich mich fürchte, ist der Schlaf.
Puh, gruselig, aber anscheinend gut. Anna O., das Hörbuch nach dem Roman von Matthew Blake. Eine ungekürzte Lesung, 12,5 Stunden lang im Argon Verlag als Download.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und da schauen wir uns einen neuen Roman von Czepan Twardoch an. Er ist einer der bekanntesten Schriftsteller Polens und mittlerweile der halben Welt, die seine Bücher feiert. Große, spannende, oft zeithistorische Geschichten sind es immer und auch jetzt in Kälte. So knapp heißt das Buch. Da schlägt Czepan Twardoch wieder einen weiten erzählerischen Bogen. Und unsere Kritikerin im Studio ist die Siglinde Geisel, die hat das Buch gelesen. Ich grüße Sie.
Ja, guten Morgen.
Kälte, der Titel ist kurz und treffend, wie ich schon weiß. Der Roman führt uns in tiefkalte Regionen.
Ja, also es beginnt einerseits auf Spitzbergen. Da fährt ein Schriftsteller hin, der alle Eigenschaften von Czepan Twardoch auch hat. Und der findet dann dort ein Manuskript. Und da geht es dann um den Gulag und Sibirien. Und es ist, Kälte ist natürlich ein unglaublicher Schauplatz. Also man hat immer Dramatik. Es geht immer um Leben und Tod, vor allem wenn einer aus dem Gulag flieht.
Worum geht's also? What's the story? Womit überrascht uns denn Herr Czepan Twardoch jetzt?
Ja, ich habe es ja schon ein bisschen angedeutet. Ein Schriftsteller flieht vor der Zivilisation nach Spitzbergen in die Einsamkeit, gerät dort unter mysteriösen Umständen auf ein Schiff, wo ihm ein Manuskript in die Hände gedrückt wird, das er liest auf der Fahrt mit dem Schiff. Und dieses Manuskript ist die eigentliche Geschichte. Da lernen wir Konrad Widuch kennen, einst glühender Kommunist, der dann aber Opfer des Systems wurde, das er mit erschaffen hat. Er landet im Gulag, schafft es zu fliehen unter aberwitzigen Umständen. Und eben, ich konnte das Buch fast nicht mehr aus der Hand legen. Das ist ungeheuer packend, was er da alles erlebt oder was sein Autor ihn erleben lässt. Und ich kann jetzt nur kurz die Station, also er trifft Ljubow, eine Gefährtin, die sehr überlebenstüchtig ist, eine ganz, ganz tolle Frauenfigur. Sie beiden werden dann von einem sibirischen Volk aufgenommen, das noch unentdeckt ist, mit schamanischen Gebräuchen, da lernt man also auch ganz viel ethnologische Dinge. Dann landet irgendwann ein russisches Flugzeug bei diesem Volk und damit sind sie entdeckt und er warnt das Volk noch und sagt, die Russen, die nehmen allen alles. Also die hassen alles, was anders ist als sie und was frei ist und dann gibt's wieder eine Flucht. Die endet dann wiederum auf einem festgefrorenen Schiff an der Küste, wo er im Jahr 1946 sein Leben aufschreibt.
Gut. Und das kommt dann also durch den Schriftsteller, der nach Spitzbergen reist, ja, dieses Manuskript. Hört sich doch mal nach einer ziemlich verschachtelten Konstruktion an.
Das Verrückte ist, es funktioniert und man folgt dem Autor, man glaubt ihm komischerweise auch alles. Und eben verschachtelt ist es insofern, ist natürlich die altehrwürdige Tradition des gefundenen Manuskripts und die braucht immer eine Rahmengeschichte. Und der Schriftsteller, der dann 2019 in Spitzbergen auf dieses Schiff gerät und so weiter, das ist dann die zweite Ebene. Und dann gibt's noch eine Gegenwartsebene, wo dieser Schriftsteller dann Vorwort und Nachwort uns sagt, wie er das geschrieben hat im Jahr 2021.
Es ist aber doch, wenn ich Ihnen so zuhöre, Frau Geisel, eine gefährlich existenzielle Geschichte. Mhm. In welchem Ton ist das denn erzählt?
Ja, also dieser Konrad Widuch im Tagebuch, der schreibt, je dramatischer es wird, desto schnoddriger. Also wenn er die Gefahr besteht, also dass er hier eine Maschinenpistole vor sich hat und sagt er, oh, das endet mit durchlöcherten Körpern und das habe ich schon oft gesehen und gefallen hat es noch keinem und mir gefällt es auch nicht. Also so in dem Ton. Er wendet sich auch immer wieder an eine liebe, nicht existierende Leserin, redet mit sich selbst in der dritten Person zum Teil. Also das ist schon auch nicht einfach nur ein naiver Tagebuchtext, sondern auch voll sprachlicher Dramatik und ganz hervorragend übersetzt wieder von Olaf Kühl, der ja alle Romane von Twardoch, die ich bisher gelesen habe, übersetzt hat und mich immer auch eben mit seiner deutschen Sprache mitnimmt. Und die Ebene des Schriftsteller-Ichs, also diese zweite Ebene, ist natürlich dann ein ganz anderer Ton. Ne? Der ist dann distanziert und seiner Sprache in dem Sinn mächtig.
Und muss man bei diesem Thema so alte Sowjetunion, Gulag, nicht auch an die heutige Zeit denken, so mit diesem Buch? Na,
und wie? Also gerade, was ich vorhin erzählt habe, als dieses russische Flugzeug da landet und er dieses sibirische Volk, die Ljaudis, wie er sie dann nennt, warnt, ist natürlich klar, das ist ein Kommentar zu heute. Also wir sind mitten in den Dekolonialisierungsdiskursen und wir erleben eigentlich genau die Geschichte mit, die sich jetzt in der Ukraine wiederholt. Und das ist natürlich ganz brisant, zumal ja Schtschepandwardoch nicht nur schreibt, sondern auch ein Aktivist ist. Also er ist absolut auf der Seite der Ukraine und ist mehrfach schon an die Front gefahren, hat gespendet, hat Ausrüstung hingebracht selbst. Also das ist, in dem Sinn ist dieses Buch jetzt wirklich nicht nur ein historischer Roman, wie seine bisherigen Bücher es immer stark waren, sondern ganz stark auch eine, ja, mehr noch als ein Kommentar, etwas ganz Existenzielles zur Gegenwart. Sie haben vorhin ja gesagt, das ist eine existenzielle Literatur. Und bei Twardoch geht es immer um die Frage, was ist der Mensch? Was sind wir eigentlich für eine komische Spezies, die zu ungeheurer Gewalt fähig ist, die überleben kann in allen Umständen, die immer an etwas glauben muss? Ne? Die Frage ist immer metaphysisch aufgeladen. Also das ist von daher ein Buch, was sich auf unglaublich vielen Ebenen lesen lässt.
Dankeschön. Siglinde Geisel über Kälte, den neuen Roman von Cepan Twardoch. Jetzt auf Deutsch bei Rowohlt Berlin erschienen, in der Übersetzung von Olaf Kühl. 432 Seiten, kosten 26 Euro.
Straßenkritik.
Mein Name ist Anton Dudda. Zuletzt gelesen habe ich Schöne Welt, wo bist du? Von Sally Rooney. Das ist eigentlich eine sehr einfache Geschichte von vier Personen, die so durch die Linse von zwei weiblichen Hauptfiguren erzählt wird, die beide in unterschiedlichen Ecken Irlands leben, und immer ein Kapitel beschreibt so deren Beziehung zu diesen anderen beiden Figuren, die männliche Figuren sind. Und das zweite Kapitel ist ein E-Mail-Verkehr und es handelt letztlich so von der Unmöglichkeit von Liebe im Spätkapitalismus. So Fragen von, wo steht man sich in der Zuneigung und Zwischenmenschlichen irgendwie selber im Weg, wonach sucht man, was stößt einen ab. Ich fand es ein schönes Buch, sehr, sehr filmisch, sehr zugänglich, eigentlich eine ziemlich gute Sprache mit so einer ganz interessanten Distanz irgendwie zu den Figuren, immer so was leicht Beobachtendes.
In Österreich, in Wien, treffen wir diese Woche unsere Straßenkritikerinnen und Kritiker. Den Auftakt macht Anton Dudda. Er hat Schöne Welt, wo bist du, gern gelesen, von Sally Rooney, der Star-Autorin aus Irland. Im Ullstein Verlag ist die deutsche Übersetzung des Romans erschienen, von Zoe Beck. Nun zu einem deutschen Schriftsteller, der schon länger tot ist, aber unvergessen in einer immer noch großen Fangemeinde, die Jörg Fauser verehrt. Ab den 1970er Jahren erschienen seine Romane, Erzählungen, Reportagen, viele Hörspiele auch, die meist in harten sozialen Milieus spielen. Damit hat er sich den Ruf eines, ja, ruppigen Underground-Kultautors erschrieben, dieses Image auch länger Zeit bestätigt durch einen Rock'n'Roll-Lebensstil mit Drogen und Alkohol. 1987 ist er bei einem Unfall ums Leben gekommen, einen Tag nach seinem 43. Geburtstag. Morgen nun, am 16. Juli, wäre Jörg Fauser 80 geworden. Und nicht nur hat sein Hausverlag Diogenes zu diesem Datum den Abschluss einer großen Fauser-Edition angekündigt. Im selben Haus wird jetzt auch die erste umfassende Biografie wieder aufgelegt, geschrieben, natürlich jetzt überarbeitet und nun die Hälfte fast umfangreicher. Zwei Autoren sind dafür verantwortlich. Einer von ihnen ist jetzt am Telefon. Ambros Weibel, guten Tag im Deutschlandfunk Kultur.
Ja, guten Morgen.
Rebell im Cola-Hinterland, so haben Sie die Biografie überschrieben. Vor genau 20 Jahren ist sie erstmals erschienen in einem kleinen Verlag. Damals, 2004, schreiben Sie, gab es fast nichts mehr von ihm auf dem deutschen Buchmarkt. War er da schon so vergessen?
Na, 2004, würde ich sagen, begann aus ganz unterschiedlichen Ecken eine Renaissance von Fauser. Es erschien damals zum Beispiel ein Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, wo ein neuer deutscher Kanon aufgestellt wurde. Da war dann Fausers Rohstoff plötzlich dabei. Dann war Stuckrad Barre, hat Fauser für sich reklamiert, aber auch ein Schriftsteller wie Franz Dobler. Und der Alexander Verlag hat ja damals auch eine Neuausgabe gestartet, also damals dann die zweite Werkausgabe Fausers. Und wir kamen mit unserer Biografie dazu. Dann gab es noch einen Dokumentarfilm von Christoph Rüther. Also da war dann schon einiges plötzlich los. Aber zu dem Zeitpunkt an sich war nicht viel verfügbar von seinem Werk.
Rebell im Cola-Hinterland, was war er denn für ein Rebell?
Also den Titel muss man vielleicht kurz erklären. Cola-Hinterland, beziehungsweise Cola-Hinterland, ist ein Romantitel von einem engen Fauser-Freund gewesen. Und ein Rebell ist Fauser, weil er weder in diese Kategorie Spießer noch in die Kategorie Revolutionär passt, mit der man ihn ja vielleicht verbinden könnte als 68er, sondern er war jemand, der gegen bestimmte Regeln oder bestimmte Verabredungen ob es nun sozialer, gesellschaftlicher oder kultureller Art ist, rebelliert hat. Und zwar in dem Kohler Hinterland, das für uns eine Chiffre ist für die alte Bundesrepublik. Mhm. Denn Fausers Lebensdaten greifen ja genau, also passen genau in diesen Zeitraum. Und das ist auch unser Referenzstart sozusagen gewesen. Und die Geschichte wollten wir auch erzählen.
Für alle, die jetzt noch nie eine Zeile von Jörg Fauser gelesen haben, wie würden Sie ihn als Schriftsteller beschreiben?
Also bei Fauser gibt es ein Frühwerk, was man vielleicht expressionistisch experimentell nennen kann. Da könnte man ihn vielleicht mit Fallada vergleichen, der ja auch frühe Romane aufgelegt hat, die man heute eher nicht mehr liest und die auch keinen großen Erfolg hatten. Und dann mausert er sich zu einem großen realistischen Schriftsteller, der wirklich in allen Genres, wie Sie es ja schon in der Anmoderation gesagt haben, also in der Lyrik, im Hörspiel, im Filmtreatment, in der Reportage, Großartiges leistet und aber eben nie aus den Augen verliert, dass er eigentlich ein Künstler ist. Und da sind natürlich die zwei Romane Der Schneemann und Rohstoff sind schon so die Säulen in diesem Werk.
Legendär wurde ja sein Auftritt beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb, als Oberliteraturguru Marcel Reich-Ranicki so wütend gebellt hat, der gehört nicht hierher. Es war die Zeit der großen Feuilleton Literaturkritik-Monopole, so Anfang der 80er. Wurde er dort eigentlich so generell abgelehnt im traditionellen Feuilleton?
Ja, er wurde schon ziemlich niedergemacht, kann man sagen. Wobei, wir haben ja den Reich-Ranicki nochmal abgedruckt jetzt im Buch. Reich-Ranicki hat sich eigentlich relativ, wie soll man sagen, versöhnlich geäußert. Er hat einfach gesagt, das ist hier banal und deswegen gehören Sie hier nicht her. Das ist aber in Ordnung, machen Sie das eben woanders. Ne? Und während die anderen sozusagen sein Hofstaat dann da schon deutlich mieser, und es ist ja wirklich eine sehr unangenehme Szene, von den Schriftstellerinnen, die dann damals ausgezeichnet wurden, ist auch fast niemand mehr, an den man sich noch erinnern würde. Ja, aber man muss von der Romantik wegkommen. Also Fauser wollte natürlich auch ins Zentrum einer Gesellschaft, einer Literatur. Er hat sehr gut verdient dann in den 80er Jahren. Und hat auch versucht, dieses Dauer-Image abzustreifen, einfach weil er auch als Künstler so toll war, dass er nicht stehen bleiben wollte. Und ein Künstler kann es sich nicht leisten, ein Image 30 Jahre mitzuschleppen, der muss sich weiterentwickeln.
Unser Online-Kollege von Deutschlandfunk Kultur, der Thomas Kroh, der hat jetzt zum 80. Geburtstag einen schmissigen Text zu Jörg Fauser veröffentlicht, eine Hommage, kann man auf unserer Website nachlesen. Diese Romane hätten sein Leben verändert. Und ja, größer kann Wirkung von Literatur ja kaum sein. War das bei Ihnen auch so, Herr Weibel?
Also, als ich mich das erste Mal mit Fauser beschäftigt habe in den 90er Jahren, war ich noch relativ skeptisch. Ich war damals ein großer Fan von Jakob Arjuni, dem leider früh verstorbenen Autor, der irrsinnig viel von Fauser übernommen hat, auch dieses ganze Frankfurter Milieu und so. Und Fauser schien mir damals so ein bisschen veraltet. Der war mir zu 68, der war mir zu sehr einsamer Wolf, der am Tresen sitzt. Und dann habe ich das nochmal gelesen, weil mich irgendwas daran gefuchst hat. Und dann habe ich eben gemerkt, wie toll diese Romane sind, wie viele Ebenen die haben, wie sehr sie die Leserschaft einerseits mitnehmen, aber sie auch nicht unterfordern. Also Rohstoff ist einer der ganz wenigen Romane, den man sofort wieder von vorne anfangen kann. Und man wird einen zweiten und möglicherweise bei der nächsten Lektüre einen dritten und vierten Roman entdecken. Und das finde ich einfach großartig. Ja.
Um seinen Unfalltod haben sich schnell so Mythen gerankt. Er wurde nachts auf der Autobahn als Fußgänger überfahren. Wie kam er dahin? Warum überhaupt? Das ist Ihr letztes Kapitel, Herr Weibel. Minutiös recherchiert mit allen Ermittlungsakten und Unfallgutachten. Es bleibt bis zum heutigen Tag mysteriös, ne?
Es bleibt mysteriös, also das Schlusskapitel hat ja mein Mitautor und Freund Matthias Penzel geschrieben und es war bei dieser Überarbeitung der Biografie jetzt auch nochmal so, dass wir einfach auch nochmal alle Fauser-Mythen nochmal überprüfen wollten. Was dabei rauskommt, ist, dass ein Tod in seiner Dokumentation durch Polizei, durch Zeugen, die Rekonstruktion so eines langen Abends, dass sie eben viele Varianten bietet. Das Einzige, was klar ist, ist, dass Fauser tot ist. Wie er nun wirklich genau ums Leben gekommen ist, lässt sich auch anhand der zahlreichen Dokumente, die wir und Zeugenaussagen, die wir erschlossen haben, lässt sich letztlich nicht definitiv sagen. Ne? Es war auf jeden Fall ein tragischer Tod, und ein Jugendfreund von ihm, der Thomas Kirn, den wir auch noch gefunden haben, hat gesagt, ein dummer Tod vielleicht auch. Ja.
Zum 80. Geburtstag von Jörg Fauser. Dankeschön, Herr Weibel.
Ich bedanke mich bei Ihnen. Einen schönen Tag.
Und die Biografien auch. Und die Biografie von Ambrus Weibel und Matthias Penzel. Jörg Fauser, Rebell im Cola-Hinterland, ist jetzt im Diogenes Verlag erschienen.